Aus dem Shobogenzo Sui Monkey von Meister Dogen. Dogen sagte auch: Wollt ihr also den Weg der Buddhas und Dharma-Vorfahren praktizieren, so müsst ihr sowohl den Weg der alten Weisen als auch das Betragen unserer Dharma-Vorfahren üben. Ohne irgendeinen Gewinn zu erwarten, erwartet nichts, sucht nichts, gewinnt nichts. Nun sollt ihr zwar die Suche beenden und die Erwartung auf die Bodhi-Vollendung aufgeben. Beendet ihr aber deshalb die Übung und fallt in eure früheren schlechten Taten zurück, so macht ihr euch immer noch des Suchens schuldig und fallt in das alte Nest zurück. Benehmt euch immer in der beschriebenen Weise und hegt nicht die geringste Erwartung. Habt ständig im Sinn, mit eurem Tun die lebenden Wesen zu retten und ihnen zu nutzen. Seid ernsthaft bei guten Taten und gebt die früheren schlechten auf. Dies alles einzig und allein deshalb, weil ihr damit die Freude der menschlichen und der himmlischen Wesen begründet. Verharrt nicht bei den guten Taten der Gegenwart, sondern übt euer ganzes Leben lang immer weiter. Ein Alter nannte das Durchbrechen des Lackeimerbodens. So ist der Weg beschaffen, den das Leben der Buddhas und Dharma-Vorfahren vorzeichnet. Ja, ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Das Shobogenzo Sui Monkey ist eine Sammlung von Ansprachen, die Dogen gehalten hat. Das sind also Aufzeichnungen von Sachen, die er in der Sendo vorgetragen hat. Im Unterschied zu dem anderen Shobogenzo, seinem Hauptwerk, was ein philosophisch-literarisches Werk ist, was er sorgfältig verfasst hat, mit dem Hintergrund, es zu veröffentlichen, sind das einfach nur die Sachen, die er mal bei Gelegenheit gesagt hat. Und seine Schüler haben das mitgeschrieben. Das heißt, das Sui Monkey gibt uns die Gelegenheit, mit Dogen Zenji in einer Sendo zusammen zu sein und zu hören, was er sagen würde oder was er gesagt hat. Wollt ihr also den Weg der Buddhas und Dharma-Vorfahren praktizieren, so müsst ihr sowohl den Weg der alten Weisen als auch das Betragen unserer Dharma-Vorfahren üben, ohne irgendeinen Gewinn zu erwarten. Erwartet nichts, sucht nichts, gewinnt nichts. Nun sollt ihr zwar die Suche beenden und die Erwartung auf die Bodhi-Vollendung aufgeben, beendet ihr aber deshalb die Übung und fallt in eure früheren schlechten Taten zurück, so macht ihr euch immer noch des Suchens schuldig und fallt in das alte Nest zurück. Wenn man Zen oberflächlich von außen betrachtet analytisch kann man sagen, dass es zwei unterschiedliche Schulen hauptsächlich gibt heutzutage. Es gibt die Rinzai-Schule und die Soto-Schule. Wir gehören eigentlich traditionell zur Rinzai-Schule. Dogen ist der Begründer des japanischen Zweiges der Soto-Schule in Japan. Hat um 1200 gelebt, ist eine Lichtgestalt im japanischen Buddhismus, also auch weit über Zen hinaus, ein Leuchtturm, ist seinerzeit in einer sehr gefährlichen Zeit noch nach China gereist, weil ihm die Unterweisung in Japan nicht ausgereicht hat, das war nicht authentisch genug. Hat auch festgestellt in China, dass nicht überall, wo Kloster draufsteht oder das Schriftzeichen Zen an der Tür stand, dass da der Dharma so praktiziert wurde, wie er aus seiner Sicht praktiziert werden sollte. Das heißt, auch da hat er rumgesucht, bis er irgendwann seinen Lehrer gefunden hat. Tendo Nyojo, der japanische Name ist. Auf Chinesisch könnte ich sowieso nicht aussprechen. Und hat dann bei diesem Meister eine Zeit lang gelebt und hat das, was er da erfahren hat, dann wieder zurückgenommen nach Japan und hat eben da diese Soto-Schule gegründet. Die heutige Soto-Schule und die heutige Rinzai-Schule unterscheiden sich ganz grob gesagt darin, wie sie mit Erleuchtung umgehen, was sie eine Vorstellung von Fortschritt haben und in einer sehr unterschiedlichen Methodik. Im Rinzai-Zen ist Koan-Studium viel, viel wichtiger als im heutigen Soto-Zen. Man muss dazu wissen, es gibt auch Koan-Sammlungen der Soto-Schule. Also es ist keineswegs so, dass die nicht mit Koans Arbeit in irgendeiner Art und Weise. Allerdings hat das in jüngerer Zeit abgenommen. Zumindest in Japan. Bei der Soto-Schule steht im Mittelpunkt wirklich Sitzen, Zazen. Shikantaza als Kernübung. Einfach nur sitzen. Also auch nicht Atem zählen oder sowas. Das ist im Soto schon verpönt, weil es ein Mittel ist, um etwas zu erreichen. Die Rinzai-Methodik legt zum Beispiel mehr Wert als auf das Sitzen darauf, dass man unablässig an seinem Koan arbeitet. Also auch beim Samu. Kommt bei uns im Westen nicht so stark an. Sage ich gleich vielleicht nochmal was zu. Aber tatsächlich ist es so, dass Sitzen im Rinzai-Zen keine so zentrale Rolle spielt wie im Soto-Zen. Spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, aber nicht ganz so wichtig. Aus Soto-Sicht geht es nicht darum, durch Koans eine Erleuchtungserfahrung zu machen. Das ist die Methodik des Rinzai. Mit sehr viel Druck in eine Erfahrung reingeschoben zu werden, was ich gestern sagte, besondere Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrung als Dünger oder als Kraftstoff, als Benzin für den Weg zu benutzen. Das heißt, man wird mit sehr viel Druck da reingetrieben, eine bestimmte Erfahrung zu machen, eine nicht alltägliche Erfahrung, könnte man sagen, was ich gestern gesagt habe, einfach sehr intensiv und scheinbar oder anscheinend wirklicher als das, was ich sonst in meinem Alltagsleben erlebe. Hat man diese Erfahrung einmal gemacht, ist man geflasht, stinkt nach Erleuchtung, sagte ich gestern. Und nach dem, was ich darüber gehört habe, ich habe das in dieser Tiefe nie erlebt, aber nach dem, was ich davon gehört habe und auch bei Leuten erlebt habe, die so etwas hatten, fangen die Probleme in diesem Moment an. Denn dieses Gefühl, was diese große Intensität und Wirklichkeit hat, ist nur ganz kurz. Es hält nach, weil es so stark ist, so ähnlich wie wenn wir hier auf einem Session sind und Samadhi üben, dann bleibt diese Ruhe im Geist auch nach dem Session ein bisschen bestehen. Deswegen machen wir das teilweise, weil wir uns das erhoffen. Diese Erfahrung ist sehr kurz und sie verblasst dann wieder. Und aufgrund ihrer Intensität ist es etwas, was man versucht wieder zu erreichen, sich wieder zu holen. Genauso wie, wenn man irgendein schönes Samadhi-Erlebnis erreicht hat, vielleicht auch am Session, ist man die nächsten Sessions damit beschäftigt, herauszufinden, wie man da hingekommen ist und wie man das nochmal reproduzieren kann. Ob das nicht irgendwie geht. Das ist ohne Zweifel ein Antrieb zu üben, den ich wieder haben. Aber es ist auch irreführend, weil ich natürlich glaube, wenn ich so übe, es geht eigentlich darum, diese coole Erfahrung für mich wiederherzustellen. Und vielleicht klappt das irgendwann mal wieder, unter anderen Umständen. Meistens ist es so, dass ich diese Erfahrung dann einstellen, wenn ich sie nicht erwarte. Das ist das Gemeine daran, was ich gestern sagte, wenn euch etwas berührt, wie so ein Sonnenschein, den ihr auf einmal seht, dann geschieht das deswegen, weil ihr es nicht erwartet. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit wartet, ein Sonnenschein, kommt vielleicht ein Gefühl, wird nichts passieren. Es gibt ja die Geschichte von einem Mönch, der erleuchtet wird, nachdem er jahrelang Mu geübt hat, nichts passiert, als beim Kieselfegen ein Stein gegen ein Bambusrohr schlägt. Und zack, einmal öffnet sich sein Geist. Wenn wir jetzt den ganzen Tag hier im Garten warten würden, bis irgendein Kieselstein irgendwo gegenschlägt, ob was passiert, kann ich euch ziemlich sicher sagen, nein, wird nicht klappen. Aber genauso sind wir gestrickt, dass wir versuchen, das auf genau dem gleichen Weg wiederherzustellen. Und das wird nicht funktionieren. Je mehr man es haben will, desto weniger wird es funktionieren. Das ist also die Rinzai-Methodik. Sehr viel Druck, sehr viel Geschwindigkeit, Speed und wirklich ein Treiben des Schülers in diese Richtung, so wie es in Japan gemacht wird, in einem richtigen Rinzai-Kloster in Japan. Im Soto, sagt man, ist es nicht so wie ein General, der seine Truppen in den Krieg führt, das ist Rinzai, sondern es ist ein Bauer, der Reis anbaut, sorgfältig das ganze Jahr über fleißig ist, sich die ganze Zeit sorgfältig darum kümmert, dass es seinem Feld gut geht, dass es nicht überschwemmt wird. Also ein Bild von Geduld und Achtsamkeit, Wachheit und unablässiger Anstrengung. Aber nicht wie im Rinzai eine extreme, auf die Spitze getriebene Anstrengung, sondern eine gleichmäßige Anstrengung, die immer weiter fortgesetzt wird. Ohne Unterlass, ohne Anfang, ohne Ende. Dokan, Ring des Weges nennt man das. Das heißt, die Zeremonien zum Beispiel, die im Soto-Zen viel wichtiger sind als im Rinzai, sind Teil dieses Rings des Weges. Jede einzelne Handlung ist rituell vorgeschrieben, viel mehr als bei uns. Also wem das hier rituell vorkommt, der kann mal in ein Soto-Kloster gehen und sich das angucken, sehr harmlos, was wir hier machen. Und gleichzeitig sind alle diese Zeremonien Übungen, die nicht einfach nur Illustrationen sind oder sowas, sondern sie sind total wichtig. Orioki, Essen im Soto mit den Schalen, folgt einem ganz genauen Ritus, sehr genau vorgeschrieben. Und im Unterschied zu dem Rinzai-Pendant, was eigentlich darauf hinausläuft, möglichst schnell zu essen und einfach zu essen, wenig Aufwand zu erzeugen, hat die Soto-Variante wirklich einen rituellen Charakter. Essen ist Gottesdienst, sozusagen. Oder Gottesdienst ist natürlich nicht das richtige Wort. Essen ist Praxis. Orioki bedeutet letztendlich den Buddha-Weg gehen beim Essen. Und alle Formen von Praxis, alle Formen von Ritualen haben diesen Zweck in der Soto-Ausbildung. Im Rinzai ist es deutlich weniger. Jetzt vielleicht mal, warum sich das bei uns vermischt, diese Übungsformen. Einer der Gründe ist, dass es sehr schwierig wäre, diese Übungsform aus dem Rinzai, die mit diesem immensen Druck arbeitet, hier in den Westen zu transferieren und dann auch noch auf Leute, die vielleicht abends mal vorbeikommen, einmal in der Woche. Es ist sehr fraglich, wie viele Abende sie wiederkommen würden, wenn man das machen würde, wenn man das so 100% durchziehen würde. Einige vielleicht schon, sehr viele werden es wahrscheinlich nicht sollen. Das ist sehr schwierig umzusetzen. Zum Aufbauen dieses Drucks gehört eben auch, dass man in einem klosterähnlichen Umfeld ist. Auf einem Wochensession kann man das zum Beispiel machen. Da sieht man die Leute die ganze Zeit. Wenn jemand einmal in der Woche kommt, du setzt ihn so unter Druck und fragst ihn, keine Ahnung, halte den Shinkansen-Zug auf, dann ist es zum Beispiel in Japan schon vorgekommen, dass Leute sich vor den Zug geschmissen haben, weil sie dachten, das wäre die Koan-Lösung. Und das heißt, diese extreme Form, die in Rinzai-Klöstern gemacht wird, können wir hier im Westen in unserem Laien-Zen gar nicht so umsetzen. Wie gesagt, bei Wochensessions ist das anders. Bei Wochenend-Sessions vielleicht auch noch. Aber es ist schon sehr wichtig, dass man die betreffenden Leute im weitesten Sinne kontrollieren kann. Also, dass man sehen kann, was sie machen. Und auch, dass sie durch diese Verbindlichkeit dieser gemeinsamen Übung daran gehindert werden, wegzugehen, wenn ihnen das zu viel wird. So ein Session wie das hier zwingt euch eben auch ein bisschen hier zu bleiben. Ihr könnt nicht einfach verschwinden. Könnt ihr natürlich schon. Das würde doof aussehen. Ganz ehrlich, das ist der Grund, warum wir zusammen üben. Weil es doof aussehen würde, wenn einer aus der Reihe tanzt. Das ist ein geschicktes Mittel und das steckt dahinter in Wirklichkeit. So funktioniert gemeinsames Üben. Kennt wahrscheinlich jeder, wenn man zu Hause sitzt, sitzt man nicht mit der gleichen Entschlossenheit. Dann bewegt man sich vielleicht mal, guckt, ob es jetzt wirklich nicht schon vorbei ist mit der Sitzrunde. Dadurch, dass wir zusammen üben, bauen wir gemeinsam diesen Druck auf. Weil das so ist, üben wir tatsächlich effektiv eher ein bisschen so wie im Soto-Zen. Das heißt, die rituelle Form steht bei uns mehr im Mittelpunkt. Und vor allem das Sitzen steht bei uns mehr im Mittelpunkt. Natürlich mehr als die Form. Aber auch die Form ist für uns wichtig, weil sie uns einen gewissen Halt gibt. Deswegen treffen wir uns bei uns in der Sende und alles, was da so ein bisschen Ritual ist oder so, hilft uns zwischen unserem Alltag und der Übung erstmal eine Art Umschaltung vorzunehmen. Dadurch, dass wir uns umziehen, wenn wir in diese Übungshalle gehen, dass wir bestimmte Formen wahren, stimmen wir unseren Geist auf diese Übung ein. Einfach, weil wir Laienpraktizierende sind und weil es für uns zumindest am Anfang sehr, sehr schwer wäre, den Anspruch zu erfüllen, die ganze Zeit zu üben. Deswegen benutzen wir eine bestimmte Form und deswegen ist das Sitzen bei uns so wichtig. Weil Sitzen die Zeit ist, wo wir wirklich praktizieren können. Was natürlich noch hinzukommt, ist, dass wir uns im Westen vielfach von Meditation angezogen fühlen. Das heißt, wenn wir zum Zen kommen, kommen wir dahin, weil wir meditieren wollen vielleicht. Aber in Wirklichkeit geht es beim Zen überhaupt nicht um Meditation. Auch wenn das Wort Dhyana das bedeutet. Beim Zen geht es um etwas ganz anderes. Bei Zen geht es tatsächlich darum, was Dogen sagt. Erwartet nichts, sucht nichts, gewinnt nichts. Das ist für uns vollkommen unmöglich, behaupte ich mal, in unserer Kultur, wenn wir zum Zen kommen, im Westen, diese Geisteshaltung am Anfang zu haben. Nichts erwarten, nichts suchen. Sondern wir alle kommen zum Zen, weil wir etwas erwarten und weil wir etwas suchen. Sonst wären wir nicht da. Und wir würden auf jeden Fall nicht wiederkommen. Wenn wir das erste Mal hinkämen und würden feststellen, da ist nichts, das, was ich suche, ist nicht da, dann wären wir wieder weg. Sofort. Es ist verbreitet, nicht nur in östlichen Religionen, aber vor allem auch da, dass man von Leuten, die spirituell sind, die einen spirituellen Weg gehen, dass man sie Suchenden nennt. Die wahrhaft Suchenden, das ist unser Wort für jemand, der es ernst nimmt, der nicht oberflächlich ist. Aber Dogen sagt, erwartet nichts, sucht nichts, gewinnt nichts. Und trotzdem suchen wir Erleuchtung. Wir erwarten, dass es uns besser geht. Und wir möchten eigentlich, dass unser karmisches Konto aufgeladen wird mit karmischen Schätzen. Das ist uns natürlich nicht so bewusst, sondern wir halten uns oft für über den materiellen Leuten in unserer Umgebung stehend, weil wir solche niedrigen Sachen wie Karriere machen oder mehr Geld verdienen nicht wollen. Wir haben höhere Ziele. Uns geht es um etwas Wichtiges. Uns geht es um Erleuchtung und Befreiung und solche Sachen. Das ist natürlich viel, viel mehr wert, als sich um solchen Kleinkrams zu kümmern. Oftmals steckt da vielleicht auch hinter, dass wir bei diesen anderen Sachen nicht so erfolgreich waren, wie wir wollten. Und dass wir deswegen die B-Karriere im spirituellen Weg einschlagen. Also wenn ich es vielleicht in der Firma nicht schaffe, dann kann ich ja wenigstens Zen-Karriere machen. Macht man im Zen Karriere, indem man es immer besser kann, Samadhi lernt, mit Koans vorankommt und natürlich erleuchtet wird, die ganzen Formen gut kann, die richtigen Klamotten trägt, auch ganz wichtig. Vielleicht Lehrer wird. Das zeigt eigentlich auch, dass man es irgendwie geschafft hat. Nach und nach durch die Ämter hochdient. Ist auch schon ein wichtiger Einstieg, wenn man schon mal Reiki ist. Dann ist man schon nicht mehr das ganz normale Fußvolk. Man hat schon ein bisschen Karriere gemacht. Und wir versuchen uns tatsächlich wieder Schätze zu erwerben. Und diese Schätze sind natürlich wieder für uns. Die Schätze, die ich erwerben möchte, sind, ich möchte Gleichmut erwerben. Warum möchte ich denn diesen Gleichmut haben? Hauptsächlich möchte ich diesen Gleichmut haben, damit ich nicht mit anderen Leuten ins Gehege gerate. Und wenn ich mit anderen Leuten ins Gehege gerate und mich streite, tut mir das weh. Das ist mein Hauptgrund, warum ich gerne gleichmütig werden möchte. Weil mir das weh tut. Es geht um mein Leiden. Wenn ich meine Übung vertiefen möchte, dann ist es meistens der Hintergrund, dass ich mir zu oberflächlich vorkomme und dass ich etwas mehr Tiefe haben möchte für mich. Für mich. Wieder für mich. Wenn ich mir die Frage stelle, ob ich zum Beispiel jetzt als Lehrer geeignet bin, dann steckt dahinter eigentlich auch wieder nur die Frage, bin ich genügend? Genüge ich mir? Bin ich wirklich von mir selbst überzeugt? Wenn ich von mir selbst überzeugt wäre, ausreichend, dann müsste ich mir über sowas überhaupt keine Gedanken machen. In den Momenten, wo ich mir über sowas keine Gedanken mache, tauchen solche Überlegungen überhaupt nicht auf. Kein Stück. Alles das steckt auch in unserer Übung und ist da immer mit drin. Wir erwarten etwas, wir suchen etwas, wir wollen Erfahrungen machen und wir wollen spirituelle Schätze für uns sammeln. Ein wichtiger Schatz, den wir zum Beispiel auch gerne haben wollen, ich zumindest, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich möchte eigentlich ungern leiden. Also insbesondere möchte ich nicht alt werden. Und wenn ich sterbe, wovon ich irgendwie ausgehe, dass ich das irgendwann muss, dann möchte ich aufgrund meiner buddhistischen Praxis so viel Fortschritt gemacht haben, dass ich das so akzeptieren kann, dass es kein Problem mehr für mich ist. Ein ganz egoistischer Wunsch. Das hat nichts damit zu tun, alle Wesen zu retten. Beziehungsweise das hat etwas damit zu tun, ein einziges Wesen zu retten, nämlich mich. Und das ist einfach unsere Motivation oder ein Großteil unserer Motivation, wenn wir Zen üben. Und wenn man Dogen liest, dann wird einem das sehr stark gespiegelt. Dogen ist einfach sehr radikal. Dogen ist wie Shakyamuni oder wie Jesus. Jesus ist ja auch radikal. Jesus sagt den Leuten auch, nimm dein Kreuz und folge mir nach. Ich frage mich, wie viele Leute wirklich mitgehen würden, wenn das das einzige Angebot wäre, was das Christentum zu machen hätte. Bitte da vorne Kreuzigung, nehmt euer Kreuz mit. Nicht viele. Das Christentum, die christliche Praxis ist so angepasst worden, dass dieser radikale Anspruch, den Jesus hatte, nicht mehr erfüllt werden muss, damit man christlich praktizieren kann. Ähnlich ist es mit der buddhistischen Praxis. Wenn wirklich alle so leben müssten wie Shakyamuni Buddha, dann würde das bedeuten, dass wir alle in die Hauslosigkeit ziehen müssten, unsere Familie irgendjemand in die Hand drücken würden. Hier, bitte, pass mal drauf auf. Ich muss mich jetzt um die Erleuchtung kümmern. Ich begebe mich zur Befreiung. Und das andere ist mir halt egal. Das ist Welt. Habe ich nichts mit zu tun. Dogen ist ein Vertreter eines monastischen Buddhismus. Also kein Laienbuddhist. Dogen betont an verschiedenen Stellen, dass die Mönche den Laien immer überlegen sein werden in ihrer Praxis. Und zwar deswegen, einfach weil er sagt, das sind Berufsbuddhisten. Das sind Leute, die ihr ganzes Leben in diese Waagschale werfen und sagen, das ist mein Weg. Die wirklich alles zurücklassen, nur um diesen Weg zu gehen. Und für uns als Laien ist es eine Riesenlatte. oder es ist fast niemand möglich. Das ist so ähnlich wie Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Obwohl das so ist, obwohl Dogen die Mönche über die Laien stellt, ist es auf der anderen Seite so, dass wenn irgendjemand zu ihm kommt und sagt, ich bin ein schlechtes Gefäß für den Dharma, ich habe nicht die Möglichkeit ausreichend zu üben, meine Lebensumstände sind ungünstig, dass er das immer ablehnt, diese Entscheidung oder diese Sichtweise. Man muss dazu wissen, Dogen lebte in einer Zeit, als man davon ausging, dass das gute Karma von Shakyamuni Buddha verbrannt, ausgebrannt wäre. Es gab so eine Vorstellung von 5 Jahrhunderten, 5 mal 5 Jahrhunderten. Und in diesen jeweils 500 Jahresabschnitten zerfällt die Lehre eines Buddhas. In jedem Weltzeitalter gibt es einen neuen Buddha. In den ersten 500 Jahren können die Leute Nirvana erreichen. In den zweiten 500 Jahren können sie nur noch Samadhi erreichen. Und das geht so weiter, bis es irgendwann nur noch die Möglichkeit gibt, Bildnisse zu verehren und dadurch gutes Karma zu kriegen, damit man im nächsten Leben aus dieser Situation rauskommt. Das heißt, viele Leute haben die Vorstellung gehabt, ich kann es sowieso nicht packen in diesem Leben. Es wäre also besser, lass es ganz sein und sorge einfach dafür, dass ich eine gute Wiedergeburt habe. Dann kann ich es vielleicht im nächsten Leben, im nächsten Zeitalter schaffen und dann gebe ich richtig Gas. Und in diesem Leben kümmere ich mich einfach nur darum, mit meinen begrenzten Fähigkeiten, mit meinen begrenzten Möglichkeiten, eine gute Wiedergeburt zu kriegen. Das war, wie gesagt, verbreitet. Und jedes Mal, wenn Dogen auf jemand gestoßen ist, der sich selbst in dieser Form begrenzt hat, hat er sich nicht darauf eingelassen, hat es nicht zugelassen und hat die Leute getadelt, wenn sie sagen, dass sie kein Gefäß des Dharma sind, dass sie nicht ausreichend sind, dass sie das, worum es tatsächlich im Zen geht, im Buddhismus geht, dass sie das nicht leben können. Er hat immer gesagt, jeder kann das. Die Silas, die Methoden, die Lehren, all das wurde nicht nur für die Mönche gegeben. Und die Unterweisung, die der Buddha gegeben hat, zum Wohle aller Wesen, sind wirklich zum Wohle aller Wesen, für jeden Einzelnen von uns. Und jeder Einzelne von uns kann diese Wesen, kann diese Lehren praktizieren. Was uns immer, oder mich zumindest immer, trifft, ist, dass dieser Aspekt, etwas für sich selbst zu tun, bei Dogen überhaupt keine Rolle spielt. Überhaupt nicht. Das ist wirklich genau so gemeint. Erwartet nichts, sucht nichts, gewinnt nichts. Und das ist nichts, womit wir normalerweise geködert werden können. Aber es ist letztendlich das, worum es beim Zen geht. Erwartet nichts, sucht nichts, gewinnt nichts. Der Zen-Weg, gerade auch der Rinzai-Weg, funktioniert für uns so, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn ich am Anfang etwas suche, etwas erwarte und auf einen Gewinn hoffe. Sonst wäre niemand von uns hier, glaube ich. keine. Aber wenn wir uns dieser Übung hingeben, dann müssen wir nach und nach erkennen, dass es nicht funktioniert. Dass unsere Fortschritte, unsere Schätze, die wir erwerben, oder unsere Fähigkeiten, von denen wir glauben, dass wir sie jetzt allmählich haben, dass sie gar nicht das erfüllen, was wir uns von ihnen erhoffen. Das, was wir suchen, finden wir auf diesem Weg in dieser Form nicht. Und letztendlich ist das kein Problem, dass wir das nicht finden, denn es ist in Übereinstimmung mit allen buddhistischen Lehren, dass es das nicht gibt. Und dass das wirklich die Lösung des Problems ist. Das ist so einfach und so grundlegend, dass wir es nicht verstehen können. Wir können nicht verstehen, dass unsere Probleme aufhören, wenn wir das wirklich tun. Erwarte nichts, suche nichts, gewinne nichts. Unser ganzes Leiden wird nur davon angetrieben, dass wir das die ganze Zeit immer wieder versuchen. Erwarten heißt, ich sitze hier, aber ich will dahin. Überall ist es besser als hier. Jeder andere Ort auf der Welt ist besser als der hier. Der hier ist auf jeden Fall unerwünscht. Ich muss einen anderen suchen. Ich muss einen Weg suchen, wie ich diesen Platz verlassen kann. Ich brauche Gewinn, um mir von dem Gewinn vielleicht ein besseres Sitzkissen, bessere Sitzbedingungen oder sonst was kaufen zu können. So funktioniert unser Geist. Unser Geist erzählt uns die ganze Zeit, wir müssen etwas erwarten, wir müssen etwas suchen, wir müssen etwas gewinnen, um glücklich zu sein. Und die Befreiung besteht tatsächlich darin, immer klarer zu erkennen, dass es so etwas nicht gibt. Und dass alle Wesen zu retten genau dasselbe ist. Nichts suchen, nichts erwarten, nichts gewinnen. Insofern wünsche ich euch ein möglichst erfolgloses Session. Viel Frust, viele Widerstände, vieles, was nicht funktioniert und einen offenen Geist. Vielen Dank.